what I saw today absolutely took my breath away. This is game-changing.
Everything has been looked at. We're seeing features that aren't just good, they're great.
I have a number of jaw-dropping moments for me today.
This takes private cloud from the competition and puts Microsoft in the driver's seat.
For a software company to tackle the networking layer and tackle storage and rethink the way you do that, yeah, that's brilliant.
And you can move virtual machines from one to the other, no downtime. That's what customers want. No IP changes, one cable, that's all you need.
I wouldn't even look at VMware now.
Continuous availability, disaster recovery, Hyper-V, everything that's going to allow us to build our private cloud and offer software as a service to our customers.
Things that before we would have to license and were typically fairly expensive are now in the box. It's done. It's there.
Herzlich willkommen auf unserer Seite zum heutigen Microsoft Windows Server 2012 Launch. Wir dürfen uns mal kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Zimmermann. Ich bin bei Microsoft für den technischen Vertrieb unserer Data Center Lösungen zuständig für den öffentlichen Bereich. Das heißt, ich berate unsere Kunden im Bereich Rechenzentrumstechnologien. Wie schaut es aus mit System Management darum herum? Und das wird heute auch unser Großteil sein. Begleitet werde ich von meinem Kollegen Klaus Reiter.
Mein Name ist Klaus Reiter, ich bin ein Technologiespezialist Data Center, was heißt, ich bin in Pre-Sales tätig und meine Themen sind eben Windows Server im Bereich Virtualisierung und System Center.
Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir werden jetzt in den ersten beiden Tracks eher Richtung Infrastruktur gehen, das heißt eher infrastrukturlastig uns anschauen, was eigentlich der neue Windows Server 2012 alles bietet. Das heißt, beginnen werden wir mal mit dem, was wahrscheinlich den meisten bekannt ist, mit der Virtualisierung. Da haben wir relativ viel Hype auch um den Hypervisor, wie es so schön heißt. Das heißt, wir werden einmal zeigen, was wir eigentlich im Bereich Server-Virtualisierung jetzt alles im Windows-Server mit drinnen haben. Im zweiten technischen Track, der dann vor der Mittagspause stattfindet, werden wir ein bisschen in die Tiefen gehen, was eigentlich der Windows-Server Richtung Datacenter, Ressourcenmanagement macht, Richtung Netzwerk-Virtualisierung, Speicher-Virtualisierung. Das sind alles so Themen, die uns mit dem neuen Windows-Server 2012 beschäftigen. Dann die Rines, der die Keynote gemacht hat vorhin, das ist sozusagen unser europäischer Lead für die Community, der Data Center, das heißt, er vertritt uns in Microsoft intern auch nach Europa und der hat schon aufgezeigt, wie vielschichtig eigentlich der Windows Server ist, weil bis dato war es ein Betriebssystem für den Server, hat gut funktioniert, war proven technology, wie wir so schön sagen, nur der Windows Server 2012 ist wesentlich mehr und genau um das geht es jetzt in den nächsten 4 Sessions, wenn wir uns mal im Detail anschauen, was eigentlich dahinter steckt. Im ersten Teil geht es Beyond Virtualization, das heißt, wir schauen uns nicht nur die Virtualisierung an, sondern auch Technologien, die darüber hinausgehen mit dem Windows Server 2012. Das heißt, wir starten mal mit einem kurzen Überblick, was sind eigentlich die Herausforderungen, die wir derzeit sehen. Wie adressieren wir das Ganze? Nämlich durch eine vollständige Virtualisierungsumgebung. Das wird das Thema jetzt im ersten Track sein. Skalierung und Performance, das heißt, was hat sich getan, auch vielleicht von den Hardfacts her, wo hat es Verbesserungen gegeben im Vergleich vielleicht zum Vorgängerprodukt, zum Windows Server 2008 R2. Und wir werden uns dann in der Live-Demo auch anschauen, was eigentlich Hypervisor alles kann, was sind so neue Einsatzszenarien. Wir haben ja kurz schon gehört, da gibt es sowas wie Shared Nothing und Live Migration, da kann ich ja virtuelle Maschine einfach nur übers Netzwerk verschieben. Also lauter interessante Technologien, die werden wir uns dann in der Demo anschauen. Ja, abschließend möchte ich damit so einen kurzen Einblick in die Verbindung zur Cloud. Wir haben schon gehört, der Windows Server 2012 ist das Cloud OS, was steckt wirklich dahinter? Und deshalb, um dem ein bisschen auf den Grund zu gehen, möchte ich dann einen kurzen Einblick geben in das Thema Cloud-Services und vor allem die Verbindung zu den Cloud-Services. Gut, wie gesagt, wir sind der erste Track im Rahmen der nächsten 4 technischeren Vorträge. Das heißt, wir schauen uns jetzt das Thema an, Virtualisierung. Was sind so die klassischen Herausforderungen, die ich sage mal, in meinem täglichen Leben und von unseren Kunden herangetragen bekomme? Das eine ist immer, ich muss flexibel reagieren auf neue Anforderungen. Das heißt, irgendjemand von der Fachabteilung hat gesagt, hey, ich brauche jetzt da eine neue Applikation, und die brauchen jetzt einmal schnell mal einen SQL-Server, brauchen vielleicht einen Webserver, um auf sowas schnell zu reagieren, weil der Markt auch immer schneller geworden ist, braucht man entsprechende Technologien dahinter. Der zweite Bereich, Kostenkontrolle und Effizienzverbesserung. Es geht vor allem in die Richtung, viele IT-Abteilungen sind gerade dabei, von Cost-Center Richtung Profit-Center zu wachsen. Das heißt auch das Thema Messung von verbrauchten Leistungen etc. Und vor allem auch die Effizienzsteigerung im täglichen Betrieb sind Themen, die so ziemlich jeden im Moment in der IT-Abteilung beschäftigen. Das dritte Thema ist ein Thema, das, sagen wir, vor 2-3 Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat, das Thema Clouds. Da hört man immer so Thema Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, was steckt dahinter? Die werden wir auch ein bisschen auf den Grund gehen und das vielleicht auch am Nachmittag einmal kurz herzeigen, was Microsoft dafür Antwort darauf hat. Im letzten Track zu dem Thema Rechenzentrum der Zukunft. Ja, was sind jetzt die drei großen Bereiche, die wir uns im Bereich der Virtualisierung oder mehr als nur Virtualisierung anschauen wollen? Das eine ist die Virtualisierungsplattform an sich und da haben wir so Themen drinnen wie mehr Instanzenfähigkeit, Multimandantenfähigkeit, sind interessante Themen, die jetzt da direkt im Windows Server reingewandert sind. Das Interessante ist, diese Technologien sind nicht irgendwo auf einem Reißbrett entstanden, sondern es sind im Prinzip Technologien, die wir aus unserem täglichen Betrieb von unseren eigenen Rechenzentren mitgenommen haben. Das heißt, ich war selbst vor ein paar Wochen in Dublin oben, das ist eines unserer europäischen Rechenzentren, also wir haben zwei größere in Europa. Und in Dublin oben habe ich im Prinzip gesehen, okay, da gibt es Rechnerräume, da gibt es ein großes Rechen, ein großer Rechnerraum, da stehen viele PCs drinnen und das nimmt immer mehr ab. Und im letzten Rechnerraum, im vierten Rechnerraum, ist auf einmal der Rechnerraum nur mehr halb voll gefüllt. So habe ich den Verantwortlichen dort gefragt, na, warum ist denn das noch leer? Ich habe mir gedacht, die wollen vielleicht noch wachsen. Ja. Hat er gesagt, na, das ist schon die höchste Ausbaustufe, wir bauen hinten schon wieder dran, weil wir haben nämlich ein großes Problem. Wir haben nicht das Problem, dass wir keinen Platz haben. Und wir haben nicht das Problem der Kühlung, weil ich sage, in Dublin oben, da sind die Top-Temperaturen, glaube ich, 21 Grad im Sommer. Also ich war im April, glaube ich, oben, da war es nicht wirklich warm. Das heißt, Kühlung ist nicht wirklich ein Thema. Die kühlen da eigentlich mit der Außenluft drinnen. Nur das große Problem, was die haben, ist der Strom. Das heißt, sie bekommen einfach nicht den Strom in die Rechenzentren hinein. Das heißt, wenn man sich das anschaut, da gibt es halt Rechenzentren, die haben einen Haufen Netzwerkequipment zum Beispiel dort. Und aus der Not heraus, dass man im Prinzip Strom sparen muss, haben wir halt sich überlegt, was könnte man jetzt in einem neuen Betriebssystem besser machen. Eine Antwort darauf war zum Beispiel sowas wie, ich baue einen Switch einfach in die Software mit rein. Das heißt, da sparen wir dann, sagen wir, die Switching-Hardware und nehmen im Prinzip nur mehr Software, um das ganze Switching durchzuführen. Also lauter Technologien, die in den Windows Server 2012 reingewachsen sind, die jetzt nicht irgendwo sich Entwickler überlegt hat, was könnte denn alles Cooles machen, damit die Kunden unser Produkt noch besser finden, sondern das sind wirklich Sachen, die aus dem täglichen Rechenzentrumsbetrieb herauskommen. Und die Services, sage ich mal, die bei uns bei Microsoft laufen, sind ja keine kleinen. Ich meine, man nennt immer Bing zuerst, aber das größte Service ist definitiv das, zum Beispiel Windows Update. Bei Windows Update, man weiß ungefähr, wie viele Millionen und Milliarden Rechner und Windows-Systemen draußen existieren und fast jeder Rechner versucht, ein Windows Update zu machen. Das heißt, das sind so Riesen-Services, wo wir im Prinzip auch gelernt haben, uns selbst zu optimieren. Jetzt haben wir aber gleich beim zweiten Bereich Skalierung. Das heißt, wie gehen wir mit Skalierung um? Was gibt es da für Antworten drauf von uns? Und der letzte Bereich, das ganze Thema Verbindungen zu Cloud-Services, vor allem auch im Kontext Identity-Management. Wir haben schon vom Andi Rimes gehört, das ist nicht etwas, was man einfach so über den Kamm scheren kann. Ja, wir haben halt auch ein bisschen Identitätsmanagement, sondern das ist im Prinzip eine ursächliche Funktionalität, die wir brauchen, um letztendlich Cloud-Services für den Endbenutzer transparent zu machen. Weil die große Vision, die wir alle sogar mal haben, ist das Thema hybride Cloud-Ansätze. Das heißt, Teile laufen im eigenen Rechenzentrum, Teile laufen vielleicht bei einem lokalen Hoster und Teile laufen zum Beispiel in einer Public Cloud wie in einer Microsoft Azure-Umgebung. Und genau um dieses Erlebnis für den Kunden transparent zu machen, braucht man genau eine Identität. Das heißt, er soll sich nicht beim Cloud-Service anmelden müssen, er soll sich nicht beim Host anmelden müssen, für den soll das komplett transparent sein. Der verwendet eine Applikation, die jetzt im eigenen Rechenzentrum läuft, beim Hoster, bei Windows Azure, vollkommen egal. Das ist die Idee dahinter. Ja, starten wir gleich mit dem Bereich vollständige Virtualisierung. Da sind ein paar interessante Themen drinnen. Simultane Live-Migration. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Windows Server 2008 R2 einsetzen mit dem Thema Live-Migration. Da war es bis dato so, ich konnte eine Maschine nacheinander migrieren. War zwar nicht schlecht, weil man hat es zumindest ohne Downtime geschafft. Das heißt, der Kunde hat nicht mitbekommen, wenn ich Maschinen verschoben habe. Nur das Problem war, das war relativ langsam. Jetzt schaut es so aus, mit der simultanen Live-Migration gibt es eigentlich kein Limit mehr. Das heißt, wir verschieben parallel und je nachdem, was halt die Hardware hergibt, was das Netzwerk hergibt, können wir Maschinen parallel verschieben. Shared Nothing Live Migration, das ist jetzt eine Funktionalität, die der Andi Rinne schon kurz ein bisschen näher erwähnt hat. Das ist jetzt unsere Technologie, um auf Basis eines Netzwerks, eines IP-Anschlusses, virtuelle Maschinen zu verschieben. Das kann jetzt sein, sogar zwischen Cluster-Umgebungen, die an sich nichts miteinander zu tun haben. Das können aber auch andere Hoster zum Beispiel sein. Das heißt, ich kann eine Maschine einfach von einem Standort geo-redundant unter Umständen verschieben. Das heißt, ich verschiebe einfach meine virtuelle Maschine von Wien zum Beispiel, wie es bei uns ist, nach Redmond ins Rechenzentrum über IP-Leitung. Interessante Technologie, die, glaube ich, einiges im Rechenzentrum zukünftig erleichtern wird. Storage Live Migration ist auch ein neues Thema von uns. Da geht es wirklich darum, das werden wir auch in der Demo noch von Klaus Reiter dann sehen, wir können den Storage, den die virtuelle Maschine verwendet, verschieben. Also nehmen wir im Prinzip unsere VHD und verschieben sie im Hintergrund auf ein anderes Storage-System und können dort im Prinzip die Maschine unterbrechungsfrei wieder online nehmen. Ja, leichter zu verwendende Verwaltungstools, da werden wir dann sagen wir im zweiten Track nach dieser Session ein bisschen uns dem Thema Server Management, unter anderem auch mit dem neuen Windows Server Manager, uns ein bisschen näher anschauen, was da eigentlich jetzt alles an Möglichkeiten neu zur Verfügung steht. Der zweite Bereich, das ist der, den ich kurz angesprochen habe, mit meiner kurzen Ausführung Richtung Rechenzentrum, ist das ganze Thema Netzwerkvirtualisierung. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, verschiedene Netzwerkumgebungen, unter Umständen auch Kundenumgebungen, da auch das Thema CloudOS, das heißt, wir wandern auch sehr stark jetzt in den Bereich Hosting und haben für Hosting auch wesentliche Erweiterungen drinnen. Das heißt, der Kunde kann im Prinzip seine IP-Adressen mitnehmen, verwendet sie in unserem Rechenzentrum, in der gehosteten Umgebung oder in seiner eigenen Umgebung und kann im Prinzip verschiedene Netzwerkbereiche auf einem physikalischen Netzwerk verwenden. Hochinteressante Technologie. Demgegenüber steht unser neuer Hyper-V Extensible Switch. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich Switching-Technologie im Hypervisor mit drinnen. Da komme ich dann noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Verfügbarkeit von Ressourcen. Da geht es vor allem um das Thema Ressourcenüberwachung. Das heißt, wir schauen uns auch ein bisschen an, wie geht es eigentlich der Applikation im Hypervisor selbst drinnen. Und auch ein großes Thema Quality of Service. Hier geht es vor allem darum, dass wir sicherstellen, dass Systeme oder Bereiche, Applikationsbereiche, Storage-Bereiche, vielleicht Live-Migration-Bereiche, ihre zugesicherte Bandbreite bekommen. Das heißt, wir können hier definieren, weil meistens schaut es derzeit so aus, die Systeme haben meistens nur ein oder zwei Netzwerkkarten drin, das sind meistens neuere Technologie, 10 Gig-Karten, und mit denen kann man schon einiges bewerkstelligen. Das heißt, da bringt man schon ordentlich Durchsatz drüber. Das Problem ist halt, ich muss es segmentieren, damit ich sicherstelle, dass zum Beispiel meine Applikation genug Netzwerkbandbreite hat, dass vielleicht, wenn ich Maschinen verschieben möchte, dass sie die Live-Migration genug Bandbreite hat oder auch die Storage-Anbindungen, zum Beispiel über iSCSI vor, hier entsprechend die Bandbreite bekommt. Das ist jetzt im Betriebssystem gelöst und wir greifen hier auch, je nach sagen wir, Hardware, die drunter liegt, auch auf Netzwerkkomponenten direkt zu. Schauen wir uns ein bisschen den Bereich Netzwerkvirtualisierung an. Das ist aus meiner Sicht einer der entscheidenden Bereiche. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel einen Kunden haben, der Kunde Blau, betreiben tun wir derzeit zwei Hypervisor, Hypervisor 1, Hypervisor 2. Das heißt, der Kunde Blau hat jetzt einen SQL-Server auf dem Hyper-V 1 laufen und der hat einen Web- und einen Storage-Server auf dem Hyper-V 2 laufen. Für ihn ist es vollkommen transparent, der hat sein eigenes Netzwerk, seine abgeschottete Umgebung und verwendet hier seinen IP-Adress-Range. Der zweite Kunde, der orangene Kunde, hat genauso seine Ressourcen auf diesen beiden physikalischen Systemen laufen, hat aber seine eigene Netzwerkumgebung. Das heißt, diese Netzwerke sind vollkommen isoliert voneinander und können vollkommen isoliert betrieben werden. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn ich dann natürlich Maschinen verschieben möchte, zwischen Standorte, zwischen Outsourcern und Umständen hin und her, behalte ich immer meine IP-Adresse und immer meine IP-Adress-Range dahinter. Der Extensible Switch, das ist jetzt wirklich eine Switching-Technologie innerhalb des Hypervisors. Das heißt, wir verwenden hier einen Switch, um den Netzwerktraffic zwischen virtuellen Maschinen, zwischen dem physikalischen Netzwerk zu regeln. Das heißt, wir haben hier genauso die Möglichkeit, Filtering-Optionen, sprich Firewall-Funktionalitäten zu machen. Wir können hier Intrusion-Detection-Systeme mit reinkoppeln und das System ist im Prinzip ein offenes System. Das heißt, das ist nichts, was jetzt Microsoft für sich allein entwickelt hat, sondern hier hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, Cisco-Komponenten und andere Hersteller auch mit reinzubekommen. Hochinteressante Technologie, die man sich unbedingt anschauen sollte, wenn es um das Thema Switching innerhalb von virtuellen Umgebungen geht. Bessere Skalierbarkeit, jetzt kommen wir schon zu den Hard Facts. Was hat sich wirklich getan beim Windows Server 2012? Man sieht hier Hyper-V-Cluster bis zu 64 Knoten. Also das ist schon mal eine Maßzahl, wo man sagt, okay, 64 Knoten innerhalb eines Clusters, das ist schon mal eine ziemliche Größe dahinter. Interessanter wird es dann bei den virtuellen Maschinen selbst. Das heißt, wir unterstützen jetzt bis zu 64 virtuelle Prozessoren innerhalb einer virtuellen Maschine. Also so wie es früher war, naja, wir haben maximal 4 virtuelle Prozessoren drinnen, war es meistens sehr schnell aus, wenn es darum gegangen ist, Datenbanken zu virtualisieren. Weil ich sage, 4 Prozessoren für eine größere Datenbank ist nicht die Welt. Das haben wir dann meistens angestanden und haben gesagt, naja, da müssen wir doch leider wieder auf physikalische Hardware zurückgreifen. Oder auf Drittherstellung unter Umständen. Das Thema haben wir jetzt bereinigt. Das heißt, jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, große virtuelle Maschinen zu fahren, auf dem Hypervisor drauf, mit 64 Prozessoren. Und wir können bis zu 1 Terabyte Arbeitsspeicher innerhalb der virtuellen Maschine adressieren. Und das sind schon mal Größen, da träumen wir getrost, um mal größere Datenbanken auch drin betreiben. Interessant, wir brauchen natürlich, um solche großen, sagen wir mal, Maßzahlen, 64 Prozessoren, 1 Terabyte Arbeitsspeicher, brauchen wir natürlich entsprechend auch Plattenplatz drunter, weil die Datenbanken werden ja dann nicht kleinere Datenbanken sein, sondern eher größere Datenbanken. Deswegen haben wir jetzt auch ein neues VHD-Format, VHDX, mit eingeführt und wir haben jetzt die Möglichkeit, bis zu 64 Terabyte innerhalb dieser virtuellen Platte zu verwenden. Und damit, glaube ich, haben wir das Auslangen bei größeren Datenbanken. Steigerung der VM-Dichte, das ist jetzt vor allem interessant, auch wenn es zum Beispiel Richtung VDI-Szenarien geht etc. Wir können jetzt bis zu 8000 virtuelle Maschinen innerhalb eines Clusterverbundes betreiben. Das heißt, wenn wir jetzt bis zu 64 Hosts innerhalb eines Clusters haben, können wir da drin bis zu 8000 virtuelle Maschinen supported betreiben. Das ist schon ein Maßteil, wo ich sage, okay, da werden wir wahrscheinlich bei den meisten österreichischen Kunden das Auslangen einmal haben für die nächsten 2-3 Jahre. Dynamischer Arbeitsspeicher, das ist auch interessante Technologie, kommt dann wahrscheinlich auch in Richtung VDI da mal interessant zur Sprache. Wir können hier Arbeitsspeicher von der virtuellen Maschine im laufenden Betrieb verändern. Das heißt, wir können, wenn wir drauf kommen, hoppala, die 4 GB oder die 8 GB innerhalb der VM reichen uns nicht aus, wir brauchen doch 12 GB, können wir das direkt im Betrieb ohne Downtime verändern. Verbesserung der Performance. Ja, für Leute, die Nummer-Aware-Technologien schon im Einsatz haben, sprich die Möglichkeit, Adressspeicher nahe der CPU zu adressieren, damit haben wir jetzt auch die Möglichkeit im Betriebssystem geschaffen. Das heißt, wir können Technologien mitfinden, die auch diese neue Nummer-Technologie oder diese Nummer-Architektur hier unterstützen. Ja, wir Fiber-Channel können wir jetzt direkt in der virtuellen Maschine unterstützen. Und interessant, wir haben auch gewisse Hardware-Offloading-Funktionalitäten mit an Bord. Das werden wir dann sehen, wenn wir Richtung neues Filesystem gehen, SMB 3.0, so ein kleiner Ausblick auf die nächste Session. Da gibt es Funktionalitäten, wo wir im Prinzip direkt Last weg von der CPU vom Rechner nehmen und direkt auf die Hardware auslagern. Sei es jetzt Netzwerkkarten, sei es jetzt entsprechende Hostbus-Adapter etc. mit drinnen. Wenn wir uns jetzt die Hyper-V-Skalierung im Überblick anschauen, dann ist einmal auf der linken Seite zu sehen, okay, das war der Windows Server 2008 R2. Das ist einmal das, was ich ja vorhin kurz erwähnt habe, mit 4 virtuellen Prozessoren kommen wir da nicht wirklich weit. Wenn wir das jetzt gegenüberstellen, dem Windows Server 2012, sehen wir eigentlich, was er da wirklich technisch auch getan hat in den letzten paar Jahren. Und da sieht man auch, warum Microsoft so extrem viel Entwicklungsaufwand in diesen Windows Server 2012 gesteckt hat. Das heißt, es kommt nicht von ungefähr, dass wir jetzt da, sag mal, mit Maßzahlen agieren, die jenseits, sag mal, des Vorstellbaren bis dato waren. Das ist einfach der Outcome aus der Entwicklungsleistung, die wir da reingesteckt haben. Und man sieht da Improvement-Faktoren von 16-fach, wenn man zum Beispiel den Speicher in der virtuellen Maschine anschaut, 64 GB auf 1 Terabyte. Das ist schon eine Maßzahl, aber viel interessanter natürlich das Thema mit den virtuellen Prozessoren, bis zu 64 Stück innerhalb einer virtuellen Maschine. Ja, jetzt geht es dann schon einmal um die Demo. Das heißt, wir wollen jetzt ein bisschen was herzeigen, was so Hyper-V eigentlich kann. Das heißt, wir haben da mal 4 Szenarien. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie schaut die klassische Live-Migration innerhalb eines Clusters aus. Dann schauen wir uns an die Live-Migration von Storage. Das heißt, was bedeutet das, wenn wir das Storage-System im Hintergrund verschieben? Shared Nothing Live-Migration, sprich die Migration einfach nur über das IP-Netz, ohne jeglichen Shared Storage im Hintergrund. Und wir schauen uns dann kurz an, was eigentlich hinter Hyper-V-Replika steckt. Das ist eine Funktionalität, die der Klaus Reiter dann ein bisschen genauer erklären wird.
Gut. Dann darf man beginnen, bevor wir gleich direkt in die Live-Demo reingehen, das nochmal schnell in der Präsentation, was wir jetzt alles vorhaben in den nächsten 20 Minuten, denke ich. Das ist das erste Szenario ohne Downtime, was wir dann sehen, unten SMB Network Storage. Also das ist das neue File-Server-System, was wir im 2012 machen. Das machen wir dann aber noch in der zweiten Session genauer. Was man einfach hier sieht, ich habe 2 Hosts, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, außer dass sie eine Netzwerkverbindung haben. Dementsprechend, wenn ich dann die Live-Migration aufmache, baut sich die Connection, IP-Connection dazu auf, beginnt dann die Configuration-Data auf dem neuen zu bringen. Das einfach heißt, wie ist die ganze virtuelle Maschine aufgesetzt. Dann beginnt er mit der Memory zum Synken. Und wenn die Memory dann auf beiden Seiten dann gleich ist, schaltet er um. Und wir haben quasi die Maschine gemoved ohne Downtime. Und das sind einfach 2 Hyper-V-Hosts, die außer die Netzwerkkarte miteinander nichts verbunden haben. Und das ist halt eine neue Möglichkeit, wenn ich mit FileShare arbeite, auch wirklich auf Hosts was zu machen, Wartungsmodus, ohne dass ich wirklich ein teures Storage dahinter brauche. Die zweite Variante, was jetzt auch möglich ist, neu, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Host und habe da Storage und ich will jetzt auch wieder auf einen File-Share das moven auf ein neues Storage, kann ich das jetzt auch machen, dass ich aus dem Computer hergehe und sage, okay, move mir nur die Storage, dann macht er dasselbe, er kopiert einmal, er macht einen Snapshot, er kopiert den Inhalt auf den neuen File-Share und dann geht er irgendwann in einen Modus über, dass er das beidseitig schreibt und wenn dann wieder alles ident ist, wir schalten das um und die Storage ist von dem Host verschoben. Dann haben wir die dritte Variante. Wir wollen wirklich, wir haben einen Host mit der Storage und wir wollen das auf einen zweiten Host bringen, der auch eine komplett eigene Storage hat. Und das ist jetzt auch möglich eben, das ist, wo man der Shared Nothing Live Migration, hier genau dasselbe Thema. Ich brauche nur eine Netzwerkverbindung, der schiebt sie einmal die Configuration Data, legt den an und dann fängt er eben mit dem Disk zu kopieren an auf die andere Seite. Und wenn er das dann alles hat, genau dieselbe Technik dahinter, er fängt mit beidseitig zum Schreiben an und wenn wir alles synchron haben, schaltet das um. Dann kommt der Memory, irgendwann sind wir fertig und wir haben diese ganze virtuelle Maschine von einem Host zum anderen geschoben und wir brauchen wirklich nur eine Netzwerkverbindung. Eine neue Variante, Hyper-V Replica, und hier geht es um Disaster Recovery. Die Lösung dahinter ist, wenn man es unten sieht, es wird auf einer Primary Site, habe ich meine normal laufenden Maschinen und ich habe eventuell eine Replica Site oder was das auch immer ist oder einen zweiten Host. Und ich habe dann die Möglichkeit, eben Hyper-V-Replika einzusetzen. Das heißt, er wird dann hergehen, er wird auf der zweiten Seite diese Maschine anlegen, offline, und wird alle, also wenn es einmal synchronisiert ist, da werden wir nachher kurz reingehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und dann geht er alle 5 Minuten her und schreibt nur die Deltas rein. Und das heißt also, wenn jetzt wirklich, da reden wir wirklich von einem totalen Desasterfall, wenn jetzt die Primary Site schlagartig weg wäre, dann hätte ich maximal 5 Minuten Verlust auf der anderen Seite und meine virtuellen Maschinen habe ich drüben und könnte sie in der Replika-Seite hochbringen. Es sind dann auch Techniken vorgesehen, um dieses ganze Failover zu testen, dass ich einfach sage, jetzt machen wir mal ein Failover. Da haben wir zwei Modus, einen Test-Failover und einen normalen Failover. Der normale Failover macht dann folgendes, die Maschine muss runtergefahren werden, er kümmert sich darum, dass auf der anderen Seite die letzten Logs applied werden und fährt die Maschine hoch. Der Test-Failover läuft anders, da wird die zweite Maschine mal hochgefahren, aber er nimmt standardmäßig die Netzwerke weg, damit man einfach mal schauen kann, ob die Maschine überhaupt hochkommt, also dass die Replikation funktioniert. Gut, und diese drei Szenarien plus noch ein bisschen im Cluster Manager möchte ich Ihnen jetzt einmal live zeigen. Gut, von der Hardware-Aufbau, was wir jetzt dann schnell sehen, also da ist, wir werden jetzt diese Migration-Szenarien von den Standalone-Hosts mit zwei Hosts machen. Das sind die unteren zwei, der SA11 und SA12. Das eine ist ein Blade, ein schwaches, und das zweite ist wirklich nur eine kleine Box. Also das muss, kann ich jetzt alleine physisch sagen, aber das ist kein großer Server, sondern wirklich eine billigste Hardware, die zweite darunter. So, jetzt schauen wir das erste Szenario an. Da kurz darauf einzugehen, was man hier schon sieht. Auf dem virtuellen Harddisk, dass man es lesen kann, da sieht man, wo jetzt der Zeiger steht, das ist ein File-Share, also ein neuer SMB 3.0 File-Share, was halt auf einem neuen File-Cluster liegt. Dementsprechend kann ich jetzt hergehen, wenn ich sage Move, dann komme ich in einen Modus und der eine ist die ganze Maschine oder eben nur die Storage, was man vorher in den Präsentation gesehen haben, wir werden jetzt die ganze Maschine moven. Er fragt mich, wohin ich das Ganze möchte. In dem Fall brauche ich den 12er. Dann gibt es eben noch weitere Optionen, was er alles tut. In dem Fall, weil er weiß, das ist ein Falscher, der liegt da, will ich einfach nur die virtuelle Maschine moven. Das heißt, die Configuration-Data rüberschieben und die Memory wird rübergeschoben. Und da werden wir sehen, und das geht natürlich jetzt recht schnell, weil da muss er jetzt nur den laufenden Memory rüber kopieren und wenn er das hat, schaltet er um und diese Maschine ist gemoved ohne Downtime. Also das ist eben eins dieser neuen Szenarien, was ich tun kann, wenn ich eben den neuen Fallschirm mit SMB 3.0 verwende. Was man dazu noch braucht, dass man das auch kurz gesehen hat, ich gehe jetzt in die Hyper-V-Settings rein und das, wer sich schon beschäftigt hat damit, es schaut eigentlich noch gleich aus, bloß es sind zwei weitere Felder dazugekommen. Das eine ist das Feld Live Migration und der Bernhard hat es schon gesagt, hier kann man mal generell einstellen, wie viel Simultane das machen kann. Das hängt wirklich davon aus, wie die Netzwerkkarte dahinter und wie das Netzwerk ist. Also wenn man davon ausgeht, in einem Cluster, dass man vielleicht den Hotbit mit 10 Gig mal macht, dann kann man das sicher auch auf 10 einstellen. Das ist einfach wirklich limitiert an die Hardware. Und dasselbe Einstellung gibt es noch für Storage-Migrationen. Hier haben es auch nochmal zwei Einstellungen. Das eine eben oben mit Credential Security Provider und Kerberos. Das Kerberos ist vielleicht die schönere, aber ich muss noch was dazu tun. Das steht dann auch hier drin. Ich muss Constraint Delegation eintragen in dem AD-Objekt. Also ich muss auf den Computer-Objekt draufgehen, die dann miteinander synchronisieren und in die Delegation reingehen und sagen, dass von dem Server die Hyper-V-Management ein Trusted Advisor ist und dann kann ich das von einer ganz normalen Konsole machen. Was ich jetzt auch mache, ich bin nicht am Server drauf, ich habe eine Admin-Workstation gemacht mit den Remote-Tools und mache das mit dem. Wenn ich das nicht mache, wenn mir das zu viel Arbeit ist, dann ist die Variante die obere und die obere Variante heißt, ich muss mich auf den Server, wo der virtuelle Maschine läuft, gerade verbinden und kann es von da weg lostriggern. Wie gesagt, ist einfacher, aber ich muss mich immer mit dem Server drauf verbinden und rein von der Philosophie, was wir ja dann im zweiten Vortrag hören, wollen wir ja eigentlich nur noch zentral von einer Workstation alles machen. Gut, starten wir die zweite Variante an. Und das ist jetzt ein klassisches Setting. Hier liegt wirklich die Disk, wenn man da unten sieht, ganz auf die lokale Storage von diesem Hypervisor drauf. Genau dasselbe, so, was sagen wir, Move. Und ich will auch die ganze Maschine wieder moven. So, und dann gibt es halt hier auch wieder mehrere Optionen, ob ich die Maschine im Ganzen schieben will oder ob ich die verschiedenen Teile in verschiedenen Folder machen will. Wir sagen jetzt, wir wollen die ganze Maschine in einer Single Location. Ich denke, das ist eher der Standardteil. Er hat sich jetzt schon verbunden auf diesen Server, wo mein Ziel ist und dann sieht man eben, der hat eben zwei Platten drin. Ich nehme die Standardplatte, da liegen meine virtuellen Maschinen drin, sage den Folder, Zusammenfassung und los, sollte es losgehen. Gut, das wird jetzt natürlich ein paar Minuten länger dauern, weil jetzt ist die Kombination, jetzt tut er die ganze Harddisk rüber, über das Netzwerk und dann die Memory. Das lassen wir jetzt im Hintergrund laufen. Dabei schauen wir uns die Replika an. So, da haben wir eine Maschine hier. Alles. Was man hier schon sieht, unten die Vir-Admin, und das ist eben ein neues Feld, das es jetzt im Hyper-V-Manager gibt, die Replikationsherz. Und hier sehe ich unten, in dem unteren Feld, wer der Primary Server ist und mit wem er repliziert und eben wann der letzte Sync war. Das ist insofern bei einer, warum steht das da mit dem Primary Server drin? Es gibt auch die Möglichkeit, wenn das ein Cluster ist, es gibt eine neue Cluster-Rolle, die heißt Hyper-V Replica. Also wenn ich das mit einem Cluster mache, muss ich eben dann eine neue Rolle einfügen und über diesen Cluster-Rolle synchronisiert er das, aber da steht halt immer drin, welcher Akt der aktuelle Node dann ist. So, dann gibt es da auch noch Settings dazu im Bereich Netzwerk und das habe ich dann nur, wenn es Hyper-V Replica enabled Rechner ist, dann hätten sie noch die Möglichkeit, Failover IP-Adressen zu hinterlegen. Also das wäre dann das Szenario, wenn ich ein anderes Rechenzentrum hätte und da hätte ich einen anderen IP-Range, könnte ich das noch mitgeben. Also sprich, ich trage das auf beiden Seiten ein und wenn die Maschine wirklich überfällt, hätte es andere IPs. Wie gesagt, es gibt auch die andere Sache mit Network Utilization. Also sie haben Möglichkeiten, das zu tun. Aber das habe ich halt mit Replika, habe ich das Feld zusätzlich. Und wenn ich das Ganze einrichte, ich nehme jetzt irgendeine andere Maschine,
Ja, dem ruft er gerade, das ist dann eher schlecht. So, aber dann sieht man hier, Enable Replication, dann komme ich durch einen Wizard durch, sage ihm, welcher Server das wäre. Und da haben sie genau dieselben Felder mit Kerberos, also das ist bei mir jetzt alles so eingerichtet, wo welche Disken er replizieren soll und dann auch noch, was er halten soll, ob es mehrere Recovery Points sind oder nur den letzten, weil er macht im Prinzip lauter Snapshot-Disken dazu. Und dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, wie das erste initialisiert passieren soll. Das wird dann auch sehr stark davon abhängen, wie schaut die Netzwerkstruktur aus, ob ich die ganze Disk übers Netzwerk drüber bringe oder ob ich mir das erst einmal rauskopiere, auf der anderen Seite reinspiele und dann das Synken beginne oder ob ich bestehende Server, den es schon mal gegeben hat, als Basis nehme, wo er dann einfach drauf repliziert. Und unten ist dann auch noch das Setting, wenn ich das möchte, wann er überhaupt starten soll. Kann natürlich auch interessant sein, dass ich mir das einrichte und erst am Wochenende, wenn nichts mehr auf die Leitung ist, wird das gestartet. Gut, schauen wir schnell. Jetzt habe ich den Wisser zugemacht. Gut. Die Sync wird noch laufen, dann gehen wir dabei schon einmal in den Cluster rein. Im Cluster Manager hat sich auch einiges getan, was die Sache vereinfacht. Ich meine, generell, wenn man natürlich mehrere Hosts hat, wird man als Management natürlich den Virtual Machine Manager hernehmen. Aber wenn ich jetzt gar nichts habe oder das frisch aufsetze oder für Demo, kann ich halt sehr viel mit dem Cluster machen. Eins der wichtigsten Änderungen, wer sich mit dem 2.8er Cluster beschäftigt hat, da war es so, wenn ich eine neue virtuelle Maschine hochverfügbar machen wollte, hatte ich das zuerst im Hyper-V Manager die Maschine erstmal angelegt. Und wenn ich das getan habe, dann bin ich erst zum Cluster Manager gegangen und habe gesagt, neue Rolle und habe die eingebunden. Das muss ich heute nicht mehr tun. Ich habe oben im Cluster Manager schon den Button New Virtual Machine. Sobald ich mit dem beginne, macht er das auf. Fragt er mich, welche von den zwei Knoten er jetzt da verwenden soll. Das kann man dann entscheiden. Und wenn ich da jetzt das durchklicke mit dem Wizard, dann würde er die ganze Maschine anlegen und die ist zu dem Zeitpunkt schon hochverfügbar im Cluster. Also ich muss dann immer extra rein. Und es hat sich ein paar Einstellungen geändert. Manche Sachen kann ich nur ändern, wenn ich es aus dem Cluster Manager aufrufe. Also bestimmte Settings muss ich dann nochmal in die Maschine reingehen vom Cluster und sagen, und das ist auch mehr integriert, also die ganzen Settings kann ich jetzt auch auf dem Cluster Manager aufmachen. Da brauche ich nicht mehr extra in das andere Tool reingehen. Man hat es auch hier in der, man sieht es jetzt unten in der Vorschau, da hat man auch mehrere Informationen reingetan von den Services und was Neues ist, ist kurz angesprochen, aber das geht nur dann für Maschinen, Server 2012. Da kann der Hyper-V monitoren Services in der virtuellen Maschine. Also wenn die virtuelle Maschine auf dem Hyper-V ein 2012er ist, dann kann ich reingehen und sagen, die und die Services soll man der Hyper-V als Host auch gleich monitoren und eventuell restarten. Also das ist auch nochmal eine neue Funktionalität, wo dazugekommen ist. So, und dann noch, was wir auch schon mal kurz angesprochen haben, was eben neu ist. Ich kann hergehen, Move, und wir haben jetzt einen Default-Wert eingestellt. Er macht zwei gleichzeitige Live-Migration, was früher auch nicht gegangen ist. Sonst, wenn ich noch als dritte dazu getan habe, was er dann tut, er queued das Ganze. So, das heißt, wenn der die ersten eins von den zweiten fertig ist, geht er über und macht das selbstständig und macht den nächsten Move. Wie gesagt, auch hier nochmal, wenn man mehrere Hosts hat, wird man normal dann einen Virtual Machine Manager hernehmen, der hat einfach Funktionalität wie ein Maintenance Mode drin und dann macht er das und fährt einfach die ganzen Maschinen rüber. Gut, zwischenzeitlich, müssen wir schon schauen, sollte, und da ist schon passiert, die zweite Maschine, hat man jetzt auch gesehen, das war diese Shared Nothing Live Migration, ist jetzt schon herüben, also ohne Downtime diese Maschine rübergezogen Also dadurch die Flexibilität, wenn Sie was ändern wollen von Maschinen, haben Sie jetzt damit gegeben. Gut, das war einmal ein erster Überblick von Hyper-V. Ich meine, die anderen Sachen, die haben wir gesprochen, wenn ich jetzt in Settings reingebe, ja, dass man halt jetzt 64 Prozessoren zuweisen können, so eine Sache, sind halt alles drin. Aber ich denke, das sind jetzt einmal die Basis neuen Funktionalitäten, das wir gesehen haben, mit der Flexibilität, was sie mit den Maschinen tun und wie gesagt, auch im Clusterbereich eben, dass sie da einige Sachen getan haben, dass die ganze Sache einfach vereinfacht und auch mit den ganzen Migrationsmöglichkeiten. Gut, dann gebe ich wieder zum Bernhard.
Gut, danke Klaus für die Demo. Ich glaube, man hat schon gesehen, es gibt viele Möglichkeiten, wie man mit Hyper-V Migrationen machen kann, je nach Gegebenheit und sage mal je nach Budget, was er zulässt Richtung Storage, Low-Cost-Storage, High-Cost-Storage, alles ist möglich. Hyper-V unterstützt Sie dabei relativ vielen Szenarien zukünftig, um hier nicht nur das Thema Live-Migration zu machen, sondern auch das Thema Disaster-Recovery mit zum Beispiel Hyper-V-Replika-Technologien sogar mal kostengünstig auch in Ihrem Rechenzentrum umzusetzen. Gut, ich bin Ihnen zu Beginn versprochen, möchte Ihnen noch kurz einen Ausblick geben, was eigentlich Richtung Cloud-Services, Verbindungen zu Cloud-Services im Windows Server 2012 neu drinnen ist. Wie gesagt, das Thema ist bei uns das Thema verbundene Identitäten. Active Directory ist natürlich eine Basis, auf der wir aufbauen. Das heißt, das ist im Prinzip der Identity Store, den wir hier erstrangig verwenden. Und wir haben im Prinzip die Möglichkeiten, Ihre Identitäten nahtlos auch in der Cloud zu verwenden. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel die Authentifizierung für ein bestimmtes Service in unserer Azure Wolke direkt über IAD, über Federation Services zum Beispiel machen. Das heißt, wir haben hier claimsfähige Identitätslösung. Und vor allem, was für uns ganz wichtig ist, es soll ein nahtloses Sicherheits- und Single-Sign-On-Konzept sein. Das heißt, der Kunde soll eigentlich nicht mitbekommen, ob dieses Service, das er letztendlich konsumieren möchte, die Applikation, die er konsumieren möchte, bei mir im eigenen Rechenzentrum läuft oder vielleicht sogar in einem Microsoft-Rechenzentrum. Das ist die Idee dahinter. Der zweite Bereich ist vor allem das Thema sichere und standardübergreifende Anbindung. Das heißt, es kann nicht sein, wir haben ein entferntes Rechenzentrum, oder wir nutzen vielleicht Rechenzentrumsressourcen bei einem Outsourcer. Da haben wir im Prinzip die Möglichkeit geschaffen, dass wir sichere Side-to-Side-Verbindungen haben. Das heißt, Technologien, die früher, sage ich mal, in Firewall-Produkten drinnen waren, wie zum Beispiel unser eigenes Produkt, der TMG, sind jetzt direkt in den Windows Server mit aufgenommen worden und vor allem auch verbessert und vor allem für die neuen Anforderungen in Richtung Cloud, Public-Private-Cloud-Technologien oder Szenarien optimiert worden. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit geschaffen, zum einen nicht nur die Benutzer identitätsmäßig miteinander zu verknüpfen, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach Maschinen zwischen Hosting-Providern, zwischen eigenen Rechenzentren nahtlos hin und her zu schieben. Also das Thema Infrastructure as a Service, wie es so schön heißt, wenn man sich jetzt also die Cloud-Technologien anschaut, das heißt einfach das Verschieben von virtuellen Maschinen zu einem Hosting-Partner oder in andere Rechenzentren, das ist jetzt keine Fiktion mehr, das ist Realität. Ist mit Windows Server 2012 auf mehrere Art und Weisen lösbar, wie wir gesehen haben, und wir haben die Möglichkeit geschaffen, hier auch die Anbindung, nämlich auch die netzwerktechnische Anbindung, Stichwort Netzwerkvirtualisierung, wie wir schon gehört haben, unterstützt uns hier maßgeblich. Das heißt, wir verwenden hier wirklich die gleichen IP-Adressen, die Sie im eigenen Rechenzentrum haben oder in den Rechenzentren, und durch dieses Thema Netzwerkvirtualisierung haben wir auch die Möglichkeit, entsprechende Anbindungen zu schaffen. Das heißt, wie schaut das im Prinzip aus? Auf der linken Seite hätte zum Beispiel der Kunde A, der hat jetzt seinen SQL-Server virtualisiert. Also wie man gehört, jetzt haben wir auch endlich große virtuelle Maschinen zur Verfügung mit 64 Prozessoren, 1 Terabyte Speicher, 64 Terabyte Plattenplatz. Das heißt, diese virtuelle Maschine läuft in meinem Rechenzentrum und ich komme dann eigentlich drauf, na hoppala, die Hardware wird mir eigentlich schon zu eng, aber ich möchte jetzt keine neue anschaffen, weil ich vielleicht meinen CapEx reduzieren und möchte eher operative Kosten in meinem Unternehmen produzieren. Ich entscheide mich, zu einem Hoster zu gehen. Und ich habe im Prinzip hier die Möglichkeit auf Basis von Hyper-V, das heißt, es bedingt im Prinzip das Betriebssystem darunter, dass ich diese Maschinen dann im Prinzip nahtlos in ein Rechenzentrum, in ein anderes Rechenzentrum, in ein gehostetes oder in eine Private oder Public Cloud von Microsoft zu schieben. Das heißt, dann laufen im Prinzip wirklich diese virtuellen Maschinen beim Hoster, im anderen Rechenzentrum oder in der Public Cloud und ich verwende nach wie vor die eigenen IP-Einstellungen, die ich schon vorher hatte und der Endkonsument oder der Mitarbeiter kriegt das eigentlich gar nicht mit. Der kriegt das nur dann mit vielleicht, das sieht, okay, hoppala, das geht auf einmal schneller, weil jetzt habe ich neue Hardware dahinter. Ja. Das ist die Idee dahinter. Ja, zusammenfassend habe ich da auf einer Seite nochmal kurz diese, sagen wir mal, interessanten Neuerungen dargestellt zum Hyper-V auf einen Blick. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, naja, was hat denn der Klaus Reiter und der Bernhard Zimmermann da eigentlich zum Hypervisor eine Stunde lang erzählt, die kann man sich kaum mehr erinnern am Ende des Tages, und das wird sicher so sein, weil wir haben da einige interessante Vorträge vor uns. dann haben wir hier zumindest eine Slide, die dann auch sag ich mal, im Anschluss verfügbar sein wird zum Download, wo man darauf schauen kann, okay, was hat sie wirklich getan. Das heißt, auf der linken Seite zum Thema Skalierung und Performance das Thema größere virtuelle Maschinen. Wir haben jetzt da wesentlich mehr Prozessoren in der VM zur Verfügung, wesentlich mehr Speicher, wesentlich mehr Plattenplatz. Hardware-Offloading, das ist dann interessant, wenn es darum geht, gewisse Operationen dann auch auszulagern. Da werden wir jetzt gleich im zweiten Teil noch sehen, was Richtung ODX, RDMA und die ganzen Kürzel dahinter steckt, was die Hardware-Hersteller sich da einfallen haben lassen, was da dahinter steckt, wie das der Windows-Server unterstützt.
Also das, wie gesagt, dieses ODX, wo man dann referenziert wird, das, die Storage kommen alle erst von den Hardware-Herstellern raus. Also wenn die das können, dann kann wirklich der Hyper-V direkt der Storage sagen, da ist was zu tun. Also da geht es um Sim-Provisioning, dass das einfach angelegt wird. Oder wenn er was moven wird, da werden einfach Tokens der Storage übergeben und dementsprechend passiert eigentlich alles innerhalb der Storage. Die zweite Sache mit dem Offloading, da wird es auch neuere Netzwerkkarten geben. SRW-IO, das ist dann eine Technik, dass ich wirklich von der virtuellen Maschine auf die Storage mehr oder minder über die Netzwerkkarte ohne CPU durchgehen kann. Man muss sich das immer anschauen im Detail, was man erreichen will, weil manche Kombinationen funktionieren dann nicht mehr, weil diese neue Netzwerkkarte kann zum Beispiel nicht im Teaming betrieben werden, aus diesen Gründen, weil es direkt geht. Aber wie gesagt, je nachdem, was man für Anforderungen hat, muss es schnell sein, ist es vielleicht das Szenario oder mit ODX, ist es nicht so schnell, mit klassischen Mitteln oder ich habe die Hardware nicht, nehme ich nicht Teaming beispielsweise eben für solche Geschwindigkeiten.
Genau, und mehr dazu gibt es in der zweiten Session, das heißt, der Klaus hat da schon ein bisschen Erwartungshaltung hochgeschraubt, sehr gut. Der zweite Bereich, die Mobilität, die wir uns gerade auch in der Demo angeschaut haben, ebenso Themen wie simultane Live-Migration, das war ein Thema, das uns sehr wehgetan hat im vorigen Server, dass da immer nur eine im Prinzip möglich war, jetzt im Prinzip nur mehr limitiert durch die Hardware, die darunter liegt. Shared Nothing Live Migration, das ist sicher eine der interessantesten Funktionen, wenn es einfach darum geht, Maschinen zu verschieben, ohne dass man jetzt überlegen muss, wie schaut denn eigentlich meine Storage-Infrastruktur darunter aus. Einfach Netzwerkverbindung und ich kann schon meine Maschinen verschieben. Kontinuierliche Services, was steckt da dahinter? Clusterweiterungen haben wir schon gesehen von Klaus Reiter, jetzt kurz hergezeigt. Wir haben auch die Möglichkeit, jetzt mit einfachen Mitteln einmal eine klassische kleine Serviceüberwachung zu machen. Das heißt, der Cluster oder der Windows-Server schaut im Prinzip selbst die Applikationen drinnen an und setzt Aktionen dahinter.
Was wir jetzt vergessen haben noch beim Cluster, was auch noch neu dazukommt, ist, ich habe jetzt die Möglichkeit, Startup-Prioritäten zu setzen. Da gibt es dann High, Medium, Low oder No Start, genau für Disaster-Fälle. Wenn es einfach heißt, ich habe ein Disaster, dementsprechend schaut er, was ist High, die startet er als Erste, dann eben Medium, dann Low oder No Autostart. Das greift da, wenn eine Oberprovisionierung vom Server passieren würde, dass eben dann solche Maschinen, die einen niederen Status haben, einfach runtergehen. Also da sind auch nochmal Sachen drin in der Verfügbarkeit von Cluster, die ich jetzt leider vergessen habe zu zeigen.
Also man sieht, man könnte wahrscheinlich rein zum Hyper-V einen kompletten Tag füllen und ist wahrscheinlich noch immer nicht am Ende.
Dynamic. Dann noch zum Disasterfall, das ist einer zum Cluster gehört, Startup Memory, das ist auch ein neues Feld. Wir haben ja immer gesagt, wir lagern nichts aus Festplatte auf, aus Performancegründen. Das tun wir im Neuen einmal und nur dann, wenn eben genau ein Restart passiert aus Disasterfall, würde er sich darum kümmern, wenn in dem Startup Memory ein höherer Wert ist, als was dann wirklich physikalisch zur Verfügung steht, würde das temporär auslagern auf Festplatte, damit die Maschine wirklich hochkommt, aber das ist wirklich der einzige Fall und sonst ist es die Technik, was wir früher gehabt haben, nur wenn eine Memory auf dem Host zur Verfügung steht, würde das die Maschine über die Memory kriegen.
Ja, der zweite Bereich war sicher Dynamic Memory, wenn es darum geht, sage ich mal, Kapazität vom Speicher zu erhöhen, das heißt, ich komme drauf, die 4 GB reichen nicht aus, ich brauche doch 8, kann ich das direkt im Betrieb machen. Offen und erweiterbar, das heißt vor allem Richtung Switching-Technologie, wir haben die Möglichkeit, Dritthersteller damit einzubinden, aber wenn es darum geht, Security-Sachen, Filtering-Technologien innerhalb des Netzwerklayers zu machen, vor allem auch Einbindung in die vorhandene Netzwerkinfrastruktur, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, gerade im täglichen Betrieb von Rechenzentrum. Den zweiten Punkt, Unterstützung für Windows PowerShell, da sehen wir dann ein bisschen mehr im zweiten Teil, da gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Und im Bereich der Isolierung und vor allem Mandantenfähigkeit, das heißt das Thema Multi-Tenancy, letztendlich auch interessant für Hoster, aber auch für mein eigenes Unternehmen, ist natürlich das Thema Netzwerkvirtualisierung. Ich kann hier meinen eigenen IP-Adress-Range verwenden, auch überlappend. Das heißt, man kann durchaus vorkommen, dass ein Kunde intern, also wenn man zwei, drei Kunden auf einer Plattform betreibt, dass die intern die gleichen IP-Adress-Ranges haben, ist gar kein Thema. Mit Netzwerkvirtualisierung können wir alles abbilden. Rhesus Mittering, das Ziel jetzt wieder, da schließt sich dann der Kreis zum Thema Wirtschaftlichkeit. Das heißt, um natürlich das Thema Kostentransparenz zu schaffen, das heißt unter Umständen wandere ich vom Cost-Center zu Profit-Center, muss gewisse Ressourcenabteilungen zuordnen oder Kunden, wenn ich schon Kunden affin bin in meiner IT, habe ich die Möglichkeit mit Rhesus Mittering, bekomme ich ganz genau mit, okay, welche Ressourcen verwendet eigentlich diese virtuelle Maschine und kann das dann entsprechenden Abteilungen oder Kunden oder Mandanten dann letztendlich zuweisen und für die Verrechnung heranziehen. Gut, wenn wir uns zum Schluss anschauen, was war die Aufgabenstellung, was waren die Herausforderungen? Das heißt, wir haben zum einen gesagt, wir wollen flexibel auf neue Anforderungen reagieren, wir wollen das Thema Kostenkontrolle, Effizienzsteigerung ein bisschen betrachten und wir wollen Rechenzentren verbinden, georedundant unter Umständen oder Cloud-Angebote. Das heißt, unsere Antwort darauf ist die vollständige Virtualisierungsplattform. Wie wir gesehen haben, Hyper-V ist ein wichtiger Baustein dazu, die bessere Skalierbarkeit und Performance. Nicht nur größere Maschinen, auch wesentlich performanter in der Umsetzung mit Hardware-Offloading etc. dahinter. Und wir haben das Thema Anbindung an andere Clouds oder andere Rechenzentren, eben mit der Möglichkeit, Maschinen zu verschieben, Netzwerk-IP-Adressen zu behalten etc. Das steckt da dahinter. Gut, zum Schluss möchte ich die Fragerunde eröffnen, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Ich möchte mal die Chance nutzen, ob es im Publikum Fragen gibt zu den gezeigten Funktionen, Neuerungen im Windows Server 2012. Ja. Okay, die Frage im Publikum war, ob man auch virtuelle Festplatten online erweitern kann. Unser technischer Spezialist.
Weiß ich gerade nicht.
Okay, stellen also wir uns dann. Finden
was
wir
jetzt tun können, Snapshots, was vorher angegangen ist, Snapshots kann ich jetzt online merchen, löschen, das geht auf jeden Fall. Das muss man schauen, weiß ich jetzt gerade nicht.
Werden wir nachliefern und spätestens in der Mittagspause hoffentlich Antwort haben. Nächste Frage. Ja, bitte. Nick-Teaming. Ja, also die Frage, ob die Teaming-Software für die Netzwerkkarten von uns geliefert wird, ja, ist auch ein Punkt, den wir in der nächsten Session ansprechen werden. Gesundheit. Weitere Fragen im Publikum? Ja, bitte. Ja, also die Frage, warum man den Replikationsmechanismus in 5 Minuten ändern kann.
Ich habe jetzt noch keine Einstellung gesehen, ob es über PowerShell geht. Weiß nicht, also in der GUI können sie es nicht ändern, möglicherweise in der PowerShell. Also in der GUI geht es nicht.
Gut, dann werde ich dann ein paar Fragen von dem Online-Kandidaten stellen, weil wir sind ja auch live vertreten. Wenn der Domain-Controller ausfällt, hat das einen Impact auf den Cluster, falls es nur einen gibt?
Wenn es ein 2012er Cluster ist, jetzt nicht mehr. Also der Cluster kommt auch ohne Domain-Controller jetzt unter 2012 hoch.
Okay, die zweite Frage war, gibt es die Replika auch für Domain-Controller, Datenbanken und Exchange-Server? Als Workload vermute ich mal. Ja. Okay. Da haben wir das gleiche Thema, Replika überträgt Deltas nur alle 5 Minuten. Funktioniert das auch mit Domain Control, Exchange und Datenbank-Server? Wird das Ganze inkonsistent?
Generell wird es nicht inkonsistent, wenn ich den Failover, also wenn ich den Blind Failover mache, weil dann wird es, bevor die Maschine hoch wird, immer die Deltas erst einmal auf die Maschine braucht, also da hätte ich kein Problem, weil er dann eben die Maschine vorher runterfahren muss und hochfahren. Also dann ist es definitiv konsistent, was jetzt im Desasterfall passiert, wenn ich wirklich das wegziehe. Beim Domain-Controller mit Snapshot war ich mir jetzt nicht sicher, ob das hundertprozentig passt. Wie gesagt, im AD, wenn es dann 2012 Domain-Controller sind in der Virtualisierung, ist auch sehr viel passiert, der weiß mittlerweile, dass es auf dem Hyper-V läuft und würde schauen, dass eben, wenn da die Recovery-Szenarien gefahren werden, eben nicht das AD beschrieben wird. Das ist vielleicht auch nur Hintergrundinfo, also das AD-Team hat das auch an den Mitbewerb weitergegeben, ob sie es dann implementieren, also da haben sie dann auch zukünftig Domain-Controller 2012 in der Virtualisierung. Diese Probleme, was wir heute haben, haben sie dann zukünftig nicht mehr.
Eine Frage aus dem
Chat ist noch, das ist auch schon bei 2.8 so gewesen, das kommt darauf an, wie der Cluster ausschaut, wie viel Nodes er hat. Wenn es eine ungerade Node ist, brauche ich kein Quorum. Dann macht er einfach, wenn ich sage, ich habe 7 Stück, wenn 4 online sind, die haben das Recht. Also da brauche ich kein Quorum. Wenn es eine gleiche Zahl ist,
brauche ich eins.
Gut, eine Frage noch. Also da benötigen Sie dann System Center 2012 Service Pack 1. Das wird Anfang des Jahres 2013 verfügbar sein. Ist derzeit Beta?
Momentan ist die Beta verfügbar und wir rechnen, Januar sollte die RTM vom VMM kommen. Prinzipiell ja, aber nur supported für Tab-Customer, für leider nicht supported, aber so wie es ausschaut, gehen wird's. Die Management-Packs sollen jetzt demnächst, eigentlich noch bis im September sollten die ersten rauskommen. Hyper-V kommt ein bisschen später, also die werden, wir erwarten es eigentlich täglich, dass die kommen. Wobei der Operation Manager 2012 supportet jetzt schon, also in der jetzigen Version ohne ESP1, die Agents auf am Server 2012. Wir warten eigentlich nur noch auf die Management-Packs.
Ja, mehr zu System Center gibt es dann auch am Nachmittag in der letzten Session, das Rechenzentrum der Zukunft. Das heißt, wir werden ein bisschen in das Thema System Center ein bisschen eintauchen und ich werde auch so ein paar Neuigkeiten geben zum Service Pack 1, weil es ist nicht nur der Windows Server, der dort supportet wird, sondern auch wesentlich interessantere Technologien dahinter. Das heißt, wenn jemand sich für System Center interessiert, kann er sich gerne dann die Session Nachmittag Better Together, heißt die Session, das Rechenzentrum der Zukunft anschauen. Ja, bitte, noch eine Frage.
Nächste Session.
Das war aber kurz. Gut. Gibt's? Ja. Ah, okay. Die Frage ist, ob sie irgendwas am Filesystem geändert hat. Diese Frage werden wir dann in der nächsten Session beantworten und zeigen, was sich da zu meinem SMB getan hat und zu anderen zum neuen Filesystem. Gut, wenn es weiter keine Fragen gibt. Eine noch? Ah. Wann gibt es Windows 8 Remote FX für Windows 7 Clients?
Das war's der Bernie. Das war in der Session vom Desktop Client die Frage.
Das ja, also die Frage also werden wir hinten anstellen und werden wir dann am Nachmittag beantworten, wenn es um die Client Session geht. Da haben wir einen Bernie Edelbacher da, der, sag ich mal, nur für den Client zuständig ist und der sollte eigentlich wissen, wie es da technisch ausschaut mit den Technologien. Ja. Also die Frage war, wenn man jetzt da Rechenzentrum hat auf Windows Server 2008, ob es da was zu beachten gibt, wenn man die Migration auf 2012 anstrebt.
Reden wir jetzt vom Host oder von den virtuellen Maschinen? Von beiden. Wird Host, also wenn es ein Cluster ist, Cluster neu aufsetzen, also den Cluster kann ich nicht migrieren. Die virtuellen Maschinen, je nachdem, was man für Technik einsetzt, exportieren, importieren oder dann mit dem Virtual Machine Manager. Da habe ich, Virtual Machine Manager macht ein Snapshot von der Maschine, kopiert das rüber und dann, wenn er das fertig kopiert hat, macht er nochmal den letzten Delta, fährt die Maschine kurz runter, tut es rüber, habe ich kurze Downtime, macht er automatisch. Wenn ich dann auf einem 2012er Server bin, muss ich nur noch die Integration Packs updaten. Das war's.
Die Frage war, wie schaut es aus mit der Migration von ESX auf Hypervisor, vermutlich stark, okay.
Gibt es Solution Accelerator schon, fertige, wo es Tools gibt, um das automatisiert machen kann. Also der kümmert sich darum, dass er die VM-Tools raustut, kopiert es rüber und bringt es rein. Also da ist ein Solution Accelerator schon verfügbar.
Ja, und es gibt ja von Microsoft Consulting Services, um vielleicht einmal die Flagge auch ein bisschen hochzuhalten, gibt es auch fixfertige Lösungen, wenn es darum geht, größere, sag einmal, Umgebungen von ESX auf Hyper-V zu bringen, weil dann ist es, sag einmal, nicht mehr damit getan, einfach an einzelne virtuelle Maschinen zu heben, sondern da geht es wirklich um Bulk-Imports, sozusagen vom ESX selber raus auf Hyper-V. Da gibt es von uns entsprechende Technologien mit unserem Partner VIM zum Beispiel, der hier, sag einmal, auch größere Anzahlen von VMs in relativ kurzer Zeit migrieren kann.
Es ist einfach die Frage, um was für Anzahl von virtuellen Maschinen man da regt. Also das ist eigentlich konzipiert worden für 1000 VMs aufwärts und da gibt es dann wirklich einen Workflow, wie er macht das Backup, dann spielt der System Center Orchestrator mit, also der schiebt das ins Backup,
dort im Backup die Dinger raus und kopiert das automatisiert auf dem Hyper-V aus. Also es gibt eine fertige Lösung am Markt mit eben Partner-Tools, wenn ich es halt voll automatisiert machen will. Und es gibt die Small-Lösung eben von uns, wo einfach der Accelerator genau um die ganzen Schritte, was man braucht, kümmert, dass es bis es reinschiebt. Oder je nachdem, was für Versionen dann sind, kann ich mir das auch überlegen. Mit dem VMM gibt es ja auch teilweise Schnittstellen drin, um das zu machen. Also es gibt mehrere Szenarien, das muss man sich einfach anschauen, was für Sie dann passt.
Gut, und da eine letzte Frage. Timekeeping steht schon da, ist immer gefährlich. Eine letzte Frage, bitte. Ja. Die Frage, wo man Core selber vollwertige Server switchen kann. Und ob man Core und vollwertige Server in einem Cluster betreiben kann.
Würde gehen, ja. Es ist von der, weiß jetzt nicht, aber von der Technik her ist es anders, weil sie können jederzeit die, was früher ist gegangen, sie haben sich beim Installieren entscheiden müssen, ist das Core, dieser Standard, das habe ich nicht mehr. Ich kann halt Standard, also mit GUI installieren, anschließend die GUI wegnehmen oder umgekehrt, ich kann nachher bei einem Core auch die GUI wieder dazu tun. Also da, das ist dasselbe Baustein, ich nehme es dazu und weg und das kann ich on the fly machen. Ich denke, das war eigentlich ein Thema für die andere Session gewesen, aber Punkt ist, nicht jeder will sich mit einem Core zum Einrichten spielen. Ja? Und wenn ich halt sage, ich installiere mal mit GUI, dann habe ich meine ganzen Netzwerkkarten, alles schön und wenn ich fertig bin, anschließend nehme ich die GUI weg. Also so ist eigentlich das aus Microsoft Sicht gedacht, dass das wahrscheinlich in der Zukunft so ausschauen wird.
Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank für das sehr große Interesse. Noch eine Frage aus dem Online-Publikum. Okay, eine nehmen wir noch. Ja, also die Frage war, wenn man jetzt dann Windows Server 2008 auf 2012 updatet von VHD auf das VHDX-Format, ob das mit System Center Virtual Machine Manager unterstützt wird. Das Format migriert wird.
Ich habe gesagt, wir sind in einem Beta-Status, würde jetzt einmal sagen, nein, weil im ersten Schritt schiebt er nur die Maschine einmal rüber und legt sie an. Und der weitere Schritt aus dem VMM müsste ich dann einen Convert-Job antriggern, das umzuwandeln. Allerdings habe ich dann Downtime.
Mhm. Gut. Haben wir noch eine Frage? Eine letzte? Okay, jetzt haben wir schon eine Frage. Gut. Dann sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit für den ersten Teil Hyper-V. Weiter geht es dann eben mit dem Bereich sag ich mal Storage-Virtualisierung rundherum, Server-Management herum. Das heißt, da werden wir dann so die Unique-Teaming werden wir dann adressieren. Das heißt, da gibt es interessante Sachen, die auch noch sehr infrastrukturlastig sind. Und weiter geht es in einer Viertelstunde.
Da weiter geht es um 11.15 Uhr. Ich darf Sie jetzt eben in die Pause entlassen. Hinten wartet ein kleiner Imbiss auf Sie. Und wie gesagt, auch unsere Online-Teilnehmer um 11.15 Uhr geht es dann wieder weiter. Herzlichen Dank.
Danke.